Wir sind mit der Sonne geworden und deswegen ist diese Bangemache von den Kollegen aus der Dermatologie, die ist nicht sauber. Ja, es wird behauptet, Hautkrebs ist der häufigste und der gefährlichste. Und das ist schon schlicht und ergreifend gelogen.
Ja. Vitamin D reduziert die Gesamtsterblichkeit und reduziert die Gesamtkrebssterblichkeit. Also selbst wenn Sonnenlicht das Sterblichkeitsrisiko an Hautkrebs erhöht, es reduziert eigentlich alle anderen Krebsrisiken.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für Menschliche Medizin und auch im Haus der Köpfe, was wir alles dazu bieten haben. Ich begrüße heute keinen Arzt, sondern jemanden, der für dieses Thema potenter ist, nämlich einen Master of Science. Ja, Martin Auersalt, der entsprechend als Biochemiker an die Dinge herangeht und von daher von vielen, vielen Themen, die wir hier regelmäßig behandeln, die als medizinische Themen deklariert werden, aber die im Grunde genommen Biochemie pur sind oder Biologie pur sind. Von daher herzlich willkommen, Martin.
Hi, danke, dass ich da sein darf. Danke für die schöne Einladung und Einleitung.
Gut, heute haben wir gesagt, so langsam scheint es auch in Deutschland Sommer zu werden. Vielleicht unterhalten wir uns doch mal über das, was die Sonne uns alles Gutes tut.
Ja, ganze Menge. Und ich habe mich sehr über die Einladung auch zu dem Thema gefreut, weil ich immer, ja, so habe ich dich kennengelernt, ne? So bist ja der Vitamin-D-Professor seit, ich glaube 2011, 2012 bin ich das erste Mal über deine Arbeit gestoßen. Und finde ich schön, weil es gibt viele Aspekte von Sonnenlicht für die Gesundheit, die man eher so weniger auf dem Schirm hat. So die meisten denken erstmal an Vitamin D und Sachen wie Hautkrebs und so. Ja, stimmt. Aber Sonne und Sonnenlicht sind eigentlich Taktgeber für unsere ganze Biologie, für unseren ganzen Rhythmus. Und ja, das passieren noch mehr Sachen im Hintergrund.
Wir sind mit der Sonne geworden und deswegen ist diese Bangemache von den Kollegen aus der Dermatologie, die ist nicht sauber. Ja, es wird behauptet, Hautkrebs ist der häufigste und der gefährlichste. Und das ist schon schlicht und ergreifend gelogen, weil wer zwei verschiedene Hautkrebssorten, mehrere verschiedene Hautkrebssorten haben, aber es gibt den hellen und den schwarzen, das maligne Melanom. Und das maligne Melanom ist wirklich giftig, muss man sagen. Also wer sich das anlacht, das kann in die Hosen gehen, das heißt, da kann man dran sterben. Aber das maligne Melanom ist extrem selten. Häufig sind die weißen Hautkrebse und die sieht man auf der Haut wachsen, die metastasieren so gut wie nie und von daher stirbt da auch niemand dran. Wenn man jetzt aber sagt, die Hautkrebse sind die häufigsten, die tödlichsten, dann stimmt das eben nicht. Und was die Malignomhäufigkeit angeht und die Sterblichkeit, muss man auch wissen, dass es vor Jahren schon, als dieser Boom losging, hat ein Hautpathologe, ich glaube, die gibt es in Deutschland gar nicht, das war in Amerika, die da so Spezifizierung haben, dass einer nichts anderes tut, als Hautpräparate anschaut. Der hat gesagt, ja, die Inzidenz, das heißt die Häufigkeit von diesem bösartigen Tumoren, ist extrem angestiegen. Und wir sehen ja auch bei uns im Rahmen des Screenings, wird geschnitten, geschnitten, geschnitten. Nur dann hat er gesagt, nachdem maximal 20% der Menschen dieses Screening mitmachen und dann entsprechend den schwarzen Fleck entfernen lassen, sind 80% ja ohne diese Schutzmaßnahme, dass der Tumor entfernt wird. Dann müssten eigentlich, wenn das üble maligne Melanom so viel häufiger wird, bei diesen 80% die schweren Fälle, die Todesfälle so nach oben gehen. Und sagte, die gibt's nicht. Ja, nur die leichten, die wir in der Haut, in den Proben sind, die wir bekommen, die steigen an, aber das andere nicht. Und dann hat er zum Schluss gesagt, könnte es sein, dass diese Vorstufen, die wir als malignes Melanom bezeichnen, nie ein wirklicher Krebs wird. Und das ist etwas, was wir aus der Mammakarzinom-Diagnostik kennen. Es gibt Brustdrüsentumoren, die hat man, wie auch immer, nicht operiert. Nach 10 Jahren gesehen, waren die weg. Ja, das waren duktale Mammakarzinome, die waren weg. Das heißt, der Körper kann damit umgehen, wenn er denn sein Handwerkzeug noch hat. Sind wir wieder bei den allgemeinen Themen, wie mein Körper aufgestellt ist. Also von daher, Leute, lasst euch nicht bange machen. Und ich möchte noch einen draufsetzen. Du hast ja eben gesagt, es gibt viele, viele Studien. Die Schweden, die ja nur noch weniger Sonnenlicht als wir haben und wo die Dermatologen genauso amok laufen sind, hat es um die Jahrhundertwende schon eine Studie gegeben. Da haben die 30.000 Frauen, 20 Jahre danach untersucht. Also das würde ich mir vom Robert-Koch-Institut mal wünschen, dass die sowas publizieren. Früher war das, aber jetzt nicht mehr. Und die Erwartung war damals, dass die Frauen, die viel in die Sonne gehen, Hautkrebs bekommen und eher sterben. Dann hat man die untersucht oder ins Register geschaut und diese vielen tausend Fälle aufgearbeitet. Und was rauskam, war genau das Gegenteil. Die Frauen, die viel in der Sonne waren, hatten die halbe Sterblichkeit von denen, die nicht in die Sonne gegangen sind. Und dann hat man gesagt, jetzt haben wir so viel Material, vielleicht finden wir ja etwas Phänomen, was dem vergleichbar ist. Und dann hat man herausgefunden, dass das Rauchen genauso schädlich ist, wie das nicht in die Sonne gehen. Hallo, wir wissen alle, dass es nicht gut ist zu rauchen. Ja, aber in die Sonne gehen, brauchen wir nicht. Und dann kam der Knüller, wer raucht und nicht in die Sonne geht, der hat es vierfache Wahrscheinlichkeit, eher den Löffel abzugeben. Das heißt, das eine ist schlecht, doppelt schlecht, das andere ist doppelt gut. Deswegen, Leute, raus in die Sonne. Ja, mit Maß, aber regelmäßig.
Ich finde solche Reviews genial, weil sie schon mal zeigen, unser Körper hat natürliche Bedürfnisse, hat sich an die Natur und natürliche Bedürfnisse angepasst. Und wenn wir Mensch denken, dass wir schlauer sind als die Natur, indem wir sagen, ja, geht mal nicht in die Sonne, dann habt ihr weniger Hautkrebs, dass das immer nach hinten losgeht. Das ist so, was wir beobachten, generell um ganzheitliche Gesundheit. Es geht immer erstmal, was braucht unser Körper von Natur aus, was macht Sinn und wie versuchen wir Mensch das dann irgendwie eher zu vergewaltigen. Das ist,
kann ich nicht sagen. Irgendwo ein paar Irre rumlaufen, die behaupten, sie können etwas besser als die Natur. Es geht nicht. Ja? Die Natur ist so perfekt über Millionen von Jahren. Jemand, der glaubt, dass er im Labor mal eben tak, 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 was Tolles machen kann, was besser ist als die Natur. Leute, es funktioniert nicht. Wir haben im letzten Jahrhundert haben sie künstliche weibliche Hormone gemacht, weil sie ordentlich Kohle in den Wechseljahren machen wollten. Was war? Thrombosen, Brusttumoren, wer weiß was allen. Dann haben sie das aufgehört. Inzwischen wissen wir aber, wenn man naturidente Hormone macht und Gott sei Dank ist uns bei Vitamin D erspart geblieben, künstliche Hormone zu bekommen. Die sind zwar künstlich hergestellt, aber sie sind naturident und dann funktionieren die auch genauso. Ja? Das die Natur macht, ist super. Was die Menschen machen, kann eine schöne, helle Vorderseite haben, aber der alte Goethe hat schon gesagt, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Ja? Da muss man immer mit dran denken, wenn man irgendwas folgt, was die Menschen so toll erfunden haben, erstmal auf die Rückseite der Medaille gucken und dann sagen, okay, die Rückseite gefällt mir auch, dann machen wir das auch so. Ne?
Ja, und es ist ja auch so, wenn wir regelmäßig in die Sonne gehen, dann bildet unsere Haut ja einen natürlichen Hautschutz. Auch ein sehr starkes Antioxidant, das Melanin, das ja auch schützend wirkt gegenüber Hautkrebs. Und in diesen Studien sieht man auch sehr schön, dass die Menschen, die die Sonne meiden, trotzdem häufiger einen bösartigen Hautkrebs haben, weil eben auch dieses Melanin dann fehlt. Also das, und selbst wenn man sagen sollte, regelmäßig in die Sonne gehen, erhöht das Hautkrebsrisiko, selbst wenn es so wäre, allein schon die Prozesse, die ablaufen, und ich meine hier sowas wie Botenstoffe, Serotonin, Melatonin, Endorphine, Vitamin D reduziert die Gesamtsterblichkeit und reduziert die Gesamtkrebssterblichkeit. Also selbst wenn Sonnenlicht das Sterblichkeitsrisiko an Hautkrebs erhöht, es reduziert eigentlich alle anderen Krebsrisiken. Und dieser Effekt ist ein vielfaches höher. Und deswegen, unser Medizinsystem ist teilweise einfache Erklärungen, einfache Lösungen für komplexe Probleme. Und ein Hautarzt, der vielleicht auch in seiner selektiven Wahrnehmung viel mit bösartigem Hautkrebs zu tun hat, wenn der den Leuten sagt, geht mal weniger an die Haut, das kann ich teilweise nachvollziehen, aber es macht die ganze Sache nicht besser. Es macht es eher schlimmer.
Also das ist ein riesengroßes Problem. Was noch dazu kommt, Martin, was wirklich wenig gewusst wird, oder andersrum, was jeder weiß, wenn er anfängt körperlich zu arbeiten mit den Händen, dann kriegt er eine Hautschwiele rein. Und es gibt die gleiche Schwiele, nicht über die Mechanik, sondern über den Sonneneinfluss. Wenn man die Haut der Sonne aussetzt, wird sie dicker, sodass man also einen Doppeleffekt hat. Einmal das von dir beschriebene, den Farbstoff, der diesen auffängt. Als zweites ist die Hautdicke, wird höher und von daher hat man einen doppelten Schutz. Das dauert aber 3 bis 4 bis 5 Wochen, bevor sowas aufbaut. Ich bin hier oben in der Bude, wo ich auf etliche Flachdächer gucken kann, die in den letzten Jahren alle erneuert worden sind. Und die Dachdecker waren im März, April rum, wenn die anfingen zu malochen, ein bisschen warm wurde, waren die alle weiß im Rücken. Die haben sich ausgezogen, waren also weiße Rücken. Im Herbst sind die alle schön dunkelbraun. kein Sonnenbrand, kein nix, weil die regelmäßig angefangen haben und sich dann weiter exponieren. Teilweise dann im Spätsommer den ganzen Tag nackig rumlaufen. Die kriegen keinen Sonnenbrand mehr, weil sie adaptiert sind. Wenn jetzt aber einer bleich und blass an einem Ballermann fährt und sich dann da in die Sonne knallt, dann muss ich nicht wundern, wenn er einen riesen Sonnenbrand kriegt und dann die Uhr läuft, ja.
Ja, am besten noch mit so einer Alufolie, die das Ganze noch reflektiert und verstärkt. Das ist immer ganz schön.
Ja, ja.
Was auch passiert, wenn UV-Strahlung, tatsächlich die UVA-Strahlung, wenn die auf unsere Haut trifft, dann wird Stickoxid freigesetzt. Und das Stickoxid ist sonst systemisch wirksam. Das ist das, was unsere Blutgefäße weit macht. Da gab es in, ich glaube, 95 war es, gab es einen Nobelpreis, ne, dass dieses Stickoxid die Durchblutung fördert und die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit reduziert. Also regelmäßig in die Sonne gehen. Ja. Und das ist vielleicht eine Erklärung, warum die Gesamtsterblichkeit sinkt. Ne, Stickoxid, bessere Durchblutung, besserer Sauerstofftransport, all das kommt damit.
Ja, erweitert die Gefäße, der Blutdruck senkt, es sinkt also, und zwar in einem Maß vergleichbar mit einer Blutdruckpille. Ja, wer also zwei Blutdruckpillen nimmt, sollte überlegen, ob er nicht vielleicht ein bisschen nach draußen geht, kann er eine Pille sparen, mit den entsprechenden Nebenwirkungen der Zugehörigen. Ne?
Ja. Ja, und eine ganz schöne Sache, unsere Sonne ist ja unser Taktgeber für unseren ganzen chronobiologischen Rhythmus. Und ich würde sogar sagen, bei uns Männern ist es noch mal stärker. Unser Testosteronhaushalt ist ja an die Sonne angepasst. Frauen haben ja teilweise auch einen lunaren Zyklus an die Mondzyklen angepasst. Bei uns Männern ist es noch ein bisschen sonnenabhängiger, wann das Testosteron gebildet wird und wann nicht. Und tatsächlich ist die Sonne der wichtigste Taktgeber, früh in die Gänge zu kommen, in den Tag zu starten. Und wer tagsüber viel Sonne tankt, mehr Serotonin, mehr Endorphine im System hat, bildet abends mehr Melatonin, schläft besser, erholt sich besser, hat weniger Entzündung. Und das nennt sich dann Tag-Nacht-Rhythmus. Ne? Also ich lebe mittlerweile in Schweden. Wenn ich im Sommerhalbjahr die Chance habe, früh das Erste, was ich mache, nachdem ich so im Bad war, ich gehe erstmal runter mit möglichst viel Haut in die Sonne. Trink dann meinen Tee, gucke in die Sonne, erstmal so ein Sonnenbad, um dem Körper zu signalisieren, es ist ein neuer Tag angebrochen. Ne? Und klar, im Winterhalbjahr ist es hier ein bisschen dunkler. Da versuche ich das Ganze dann zu imitieren mit Tageslichtlampen, Infrarotlicht. Ne? Ist besser als gar nichts. Aber jetzt, wenn die Sonne scheint und die Sonne geht hier um 5 Uhr auf, das ist so das Lichtbad am Morgen, das eigentlich fast schon besser wirkt als jeder Kaffee. Das merkt man. Doch gerade diese Lichtintensität, das UV-Licht, das Blaulicht, das ist das, was dann über unsere Augen auch die Cortisolproduktion anregt. Und Cortisol ist ja an sich nichts Schlechtes. Es hat ja eine natürliche Funktion. Und früh ist Cortisol das, was uns wach werden lässt. Deswegen trinken viele Menschen früh Kaffee. Aber das Cortisol kann man eben auch durch diese natürlichen Reize bekommen. Und wenn man die Chance hat, was Natürliches auf den Körper einfließen zu lassen versus was Künstliches, ich würde immer die Natur erstmal bevorzugen. Und es ist auch einfach ein schöner Tag, Start in den Tag. Das merkt man, macht einen Unterschied.
Ja, selbst die Psychiater haben ja, und Psychologen, Psychotherapeuten haben den Wert dieses Tageslichts erkannt und geben gegen Depression durchaus auch solche Tageslichtlampen, empfehlen die, ja, damit die Leute eben nicht in die Knie gehen. Auf der anderen Seite, die Natur ist halt schlau. Sie bringt uns über dieses Wohlgefühl, das wir gesagt haben, Serotonin, Oxytocin, was alles in der Haut entsteht, bringt die Natur uns dazu, in die Sonne zu gehen. Warum fahren die Deutschen wie die Lemminge alle in den Süden, nach Italien, nach Spanien und so weiter? Weil sie die Sonne lieben. Die Natur, wie gesagt, ist schlau und sagt, geh raus, dann kriegst du die Belohnung, wird Oxytocin ausgeschüttet. Das macht sie mit anderen Sachen auch. Das Essen schmeckt gut. Ja, wenn Essen schlecht schmecken würde, wir uns das mühsam runterwürgen müssen, würden wir alle verhungern. Ja, wenn Sex wehtun würde, würden wir alle keinen Sex haben. So vermehren wir uns aber, wenn man nicht Verhütung betreibt, wie das heute eine andere Sache ist. Aber die Natur hat es so angelegt. Und noch einmal, du hast ja eben schon gesagt, wenn wir uns an der Natur orientieren, können wir enorm viel abstauben, sozusagen, was die Natur für uns vorhält. Und das ist auch keine Besonderheit, sondern man muss sich einfach zurückerinnern in die Evolution. Wir sind entstanden unter diesen Einflüssen. Das war unser Milieu. Hätten wir vielleicht auf dem Mars das geschafft oder sonst was, dann sehen wir heute vielleicht wirklich wie die Marsmenschen aus. Aber wir wären nicht, wie wir sind. Wir sind in dieser Natur und mit dieser Natur entstanden. Und deswegen sollten wir nicht aus der Natur rausbleiben und alles tun, uns möglichst an diese Rhythmen zu adaptieren. Ja, absolut. Mhm.
Ja, und das ist auch mein Verständnis von ganzheitlicher Gesundheit, zu gucken, wie kann ich mehr Natur, natürliche Reize, natürliche Bedürfnisse in meinen Alltag bringen, möglichst direkt. Und es gibt ja in den letzten Jahren immer häufiger diesen Begriff Biohacking. Biohacking ist für mich auch nur ein Versuch, die Natur zu imitieren, in den Alltag zu bringen und eventuell mit Technologie nachzuhelfen. Und zum Beispiel im Winter habe ich halt keine Sonne hier. Deswegen bin ich froh, dass ich die Tageslichtlampe und das Infrarotlichtpanel und mein Laufband unterm Schreibtisch und meine Erdungsmatte habe. Aber im Sommer, ich gehe früh einfach raus, Sonnenbad, barfuß über die Wiese, dann habe ich das. Und es ist aber schön, dass wir trotzdem in einer Zeit leben, wo man, wenn es gerade nicht verfügbar ist, das quasi künstlich reinbringen kann, weil es immer noch besser ist als gar keine Reize, weil auch so eine Tageslichtlampe im Winter für mich wirklich lebensrettend ist. Also das merke ich sofort. Aber erstmal sollte immer erst die Natur da sein. Und das kann man auf jeden Lebensbereich durchexerzieren. Ne? Ich würde immer ein Körpergewichtstraining im Garten, in einem Fitnessstudio bevorzugen. Ja. Aber geht halt nicht, wenn Schnee liegt. Ich würde immer in die Eistonne hüpfen oder in den See hüpfen im Winter, wenn ich einen da habe. Aber wenn er zugefroren ist oder Hochsommer ist, dann kann ich auch früh meine kalte Dusche machen. Also so kann man wirklich mal komplett durch seinen Alltag gehen und gucken, wo kann ich mehr Natur reinbringen, natürliche Reize, und wo kann ich eventuell, wenn ich Lust drauf habe, ist alles kein Muss, soll ja keinen Stress machen, und wo kann ich eventuell noch mit Technologie, mit Nahrungsergänzungen gezielt nachhelfen. Und ja.
Bin ich absolut bei dir, dass man als erstes das versuchen sollte, und wenn dann eben die Umwelt, das Milieu, in dem man lebt, es nicht hergibt, ja, ohne dass man sich komplett verdreht, dann macht eine Ersatzmaßnahme Sinn. Und dann ist egal, ob es um die Mikronährstoffe geht, ob es um die Bewegung geht, ob es die Sonne geht. Ja. An zweiter Stelle. Erstmal gucken, ob man nicht über die Runden kommt. Auf der anderen Seite, es wird uns heute und der Bevölkerung schon ganz schön schwer gemacht, es wieder an der Natur zu machen.
Ja, wenn ich in Berlin-Mitte leben würde, würde ich erst mal gucken, bis ich einen Balkon oder eine Dachterrasse, wo ich irgendwo halbwegs in die Sonne komme, klar. Aber man muss immer das Beste aus der Situation machen, wo man gerade ist. Und immer gucken, von dem Punkt, wo ich gerade bin, wie kann ich die nächsten logischen Schritte gehen. Nicht in Perfektionismus, nicht in Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Ein Leben in und mit der Natur, wenn ich die Wahl habe, würde ich immer bevorzugen gegenüber ein Leben in der Stadt. Aber das ist ja auch nur meine Sicht, ne? So, ich kann mir aussuchen, wo ich lebe, wo ich arbeite. Wer in Berlin-Mitte lebt und arbeitet und erst, wenn ich wechseln kann, kann trotzdem gucken, wie kann ich in meine Wohnung mehr natürliche Reize einbauen, auch ohne jeden Morgen barfuß über eine Wiese hoppeln zu können. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und das Leben ist ja auch nur eine Reise, die nach vorne geht. Und Situationen ändern sich ständig. Ne? Und man kann einfach gucken, wie kann ich jetzt gerade was für mich tun, was dem entspricht. Und das kann in 5 Jahren ja schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, man muss sich Rechenschaft darüber geben, was ist jetzt meine Situation, und dann kann man selber entscheiden. Das ist ja das Tolle. Ich kann in der Regel selbst entscheiden. Und wenn man in einer Situation lebt, wo man sagen muss, die bekommt mir nicht. Ja, ich zitiere immer die toxische Schwiegermutter und bekomme dann Mails, es gibt auch gute Schwiegermütter. Ja, es gibt sie. Aber die schlechte Schwiegermutter ist der Inbegriff einer toxischen Situation. Und wenn das der Fall ist, gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich erschieße die Schwiegermutter, was nicht erlaubt ist, oder ich gehe aus der Situation raus. Sonst werde ich krank. Ja, wenn ich laufend eine toxische Exposition habe, ob das jetzt eine sogenannte Emanation auf der Wand ist, weil da irgendwas drin ist, ja, ich vielleicht schlechte Paneele habe, oder die mit irgendwas getränkt sind oder so, oder einen Fußboden habe, der laufend noch ausgast, da muss ich rausgehen und den Fußboden rausschmeißen. Ja, man muss sich bewusst werden, welche Risiken kann ich mit einem Minimum an Aufwand nachhaltig beseitigen, und dann ist gut. Und wenn das nicht geht, Leute, Koffer packen. Dazu gehört manchmal Mut, aber in der Sache stecken bleiben ist nicht gut. Ja.
Es gibt noch einen dritten Weg, akzeptieren. Aber den würde ich auch nur nehmen, wenn die anderen 2 Möglichkeiten nicht funktionieren. Manchmal gibt es halt Sachen, an denen man nichts ändern kann. Wenn ich zum Beispiel ein Schreikind habe oder ein Schreibaby und es nicht ruhig bekomme, dann muss ich das für den Moment akzeptieren.
Als Beispiel. Ja, wobei ich da sagen muss, da gehe ich einen Schritt weiter. Ein Baby schreit nicht ohne Grund. Ja. Ich spreche aus eigener Erfahrung, und danach schau. Ich habe das damals genauso wenig kapiert wie die anderen Väter jetzt, aber das Kind hat einen Grund zu schreien. Es schreit nach seiner Mutter. Und auch wenn es sich da nicht beruhigen lässt, es ist das Einzige, was man tun kann. Man kann natürlich sagen, oh, mal gucken, wer länger aushält. Du im Schreien oder wer im Ohrstöpsel. Ne? Aber es ist nicht gut. Ja, wir wissen heute, wenn ein Kind nicht konstanten Kontakt mit den Augen der Mutter oder der Tante oder jemand anders hat, also konstant rückversichert ist, dass es in Sicherheit ist, bekommt es Angst. Und diese Angst droht es umzubringen. Die wird in das Reptiliengehirn verlagert. Und diese Menschen sind für ihr Leben geprägt von Angst. Die sind steuerbar und wenn sie hinterher ganz oben sitzen, ja, wie unsere lieben Politiker, dann missbrauchen sie diese Macht, ja, weil sie dann voll loslassen können. Also bitte, bitte, bitte nicht. Der Grund ist der, die Kindergärten oder die Kitas sind ja eingerichtet worden für die Mutter, damit sie in die Arbeit kommen. Nichts dagegen. Ja. Früher sind die Frauen auch schon mit nach draußen gegangen. Die haben gesammelt, die Männer haben entsprechend gejagt. Das heißt, die Alten waren mit den Kindern zusammen, aber es war jemand mit ihnen zusammen, der sich um sie gekümmert hat. Und heute ist es so, dass zwar die Kindertagesstätten vom Staat eingerichtet werden, aber die Gemeinden, die ohnehin kein Geld haben, müssen das Personal stellen. Und das bedeutet bei uns in Hessen zum Beispiel, dass 40% der Kindertagesstätten unterbesetzt sind. Und diese Kinder haben abends ein Cortisolspiel, du hast ja schon erwähnt, ein Cortisolspiel wie ein Burnout-Manager. Weil sie eben Angst haben, dass sich keiner um sie kümmert. Und das läuft im Alltag. Und das ist nicht gut. Ja, das ist gar nicht gut. Also Leute, überlegt euch, was ihr mit euren Kindern tut. Von daher danke für den Hinweis auf das Schreikind. Ja.
Ich hatte auch heute früh erst ein Gespräch mit meiner Frau drüber. Ich finde die Vorstellung sehr schön und romantisch, dass man in einem Mehrgenerationenhaushalt lebt, wo die Großeltern auf die Kinder oder Babys aufpassen und ihnen auch irgendwo ihre Lebensweisheit mitgeben können, damit die Eltern in Ruhe ihr Ding, Haus und Hof, Arbeit, alles regeln können. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern und Schwiegereltern hat, das nicht toxisch ist. Und wahrscheinlich lief das einfach über viele, viele hundert Generationen so, dass man halt alle zusammen unter einem Haus gelebt hat. Mehr schlecht als recht, weil das war halt so. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das Verhältnis immer super war. Aber es ist eine schöne Vorstellung.
Dafür gibt es zwei Gründe. Und zwar, es gibt einmal den Spruch, dass ein Kind kein Elternhaus, sondern ein Dorf braucht, um groß zu werden. Und das ist gleichzeitig der Hinweis auf das andere. Wenn du eine so kleine Wohngemeinschaft hast, wo nur zwei wie heute, Mann und Frau, oder auch die Eltern noch dazu sind, das ist eine zu kleine Gemeinde. Die kann nicht auf Dauer abgepuffert sein. Und wenn es da einmal knirscht, du gehst mit dem Groll ins Bett und du stehst morgens mit dem Groll auf. Ja? Und von daher schaukeln sich die Dinge hoch, wenn es nur um diese kleine Gemeinschaft geht. Wenn die aber abgepuffert ist in der größeren Umgebung, dann sieht man sich vielleicht mal 2-3 Wochen nicht mehr. Wenn man sich dann wieder begegnet, sagt, oh, es war doch immer schön und wir sind doch so gut miteinander gewesen. Diese kleinen Gemeinschaften sind zu klein. Ja, wir waren Gemeinschaft von 80, 100, 120 Leuten, die alles erledigen konnten, wo man sich gegenseitig eben abgepuffert hat. Natürlich hat es mal Klatsch gegeben, ja, aber man war nicht auf den anderen direkt alleine angewiesen. Und von daher war das Verhältnis viel, viel lockerer, als wir das heute in unseren leider Gottes reduzierten Ghettos, die wir haben. Ja, wir leben ja alle in Ghettos. Ne? Es geht los mit Kindergartenghetto, Schulghetto, Arbeitsghetto, Altenheimghetto. Ne? Nicht gut.
Ja, das komplette System, aber auch der Sozialstaat ist hergekommen und hat die ursprüngliche Dorfgemeinschaft, Familiengemeinschaft aufgebrochen, kann aber nicht diese Bedürfnisse befriedigen, die wir Menschen eigentlich brauchen. Deswegen ist es ja leider eine unschöne Situation, aber kann man trotzdem was machen.
Ja, was man machen kann, das produzieren oder promoten wir jetzt ja auch. Ich habe ja das Haus der Köpfe vor 2 Jahren gegründet mit der Idee, dass wir eine Internet-Community haben, eine Lobby für die Gesundheit, um vielleicht auch gegen die Politik was machen zu können. Weil es gibt ja Waffenlobby, Tabaklobby, alles Lobbys, aber keine Lobby für die Gesundheit. Und dann habe ich aber sehr bald gesehen, schön, wenn man sich da sammelt, aber was wir brauchen, ist genau das, was du sagst, die kleinen Vorortgemeinschaften. Und wir unterstützen jetzt Menschen, die danach suchen. Wir arbeiten mit Experten daran, solche kleinen Gemeinschaften aufzubauen. Wir haben jetzt ein neues Projekt, haben wir in Kurs vorgestellt, Resonanzhäuser. Das ist Chris Gödel, der eine Firma hat, die nennt sich Resonanz Marketing. Ja, der sagt also, man darf die Leute mit den Marketingmaßnahmen nicht über den Tisch ziehen, sondern man muss in Resonanz mit denen gehen. Und wenn wir solche Resonanzhäuser für die Gesundheit aufbauen, dann würden sich da die Leute zusammensuchen, die an der Gesundheit interessiert sind. Man hätte vielleicht wieder die alte Gemeindeschwester, die es bei den Nazis gab, ja, und die natürlich nicht schlecht war, weil die Nazis sie erfunden haben, sondern die heute ja über die Family Nurse von der EU sogar wieder zurückkommen. Aber wenn im Zentrum dieses Geschehens eine alte, erfahrene Frau steht, die mit Gesundheitsdingen umgehen kann, dann braucht die junge Mutter auch keine Antibiotika in der Apotheke zu holen. Und. Das heißt, wenn wir solche kleinen Gemeinschaften, das geht auch in der Stadt, ein Stadtviertel könnte sich organisieren. Also da sind wir zurzeit dabei, alle zusammenzusuchen, die guten Willens sind sozusagen, um diese alten, bewährten Dinge wieder zu institutionalisieren. Nicht nach dem alten Muster, nicht wie die Amish-People, sondern jetzt in unserem Bereich in Deutschland, wo wir andere Situationen haben. Aber wir können sie verändern, wenn wir wollen.
Hm. Ja, schöner Ansatz. Quasi eine gesunde Parallelgesellschaft, die wir parallel aufbauen.
Ja. Ja, zurück in die Natur, zur Natur haben wir übrigens vor 100 Jahren schon mal gehabt. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg ganz intensive Welle gegeben, zurück zur Natur, ist natürlich durch die Industrialisierung dann auch wieder platt gemacht worden. Mhm. Leider, leider. Aber vielleicht haben wir jetzt ja eine Chance, dass wir es schaffen und nicht wieder wie die Affen auf die Bäume, sondern wie du am Anfang gesagt hast, die vielen, vielen Dinge, die uns geprägt hat, die uns die Natur ja auch geschenkt hat. Ja. Mhm. Wo wir nichts für bezahlen müssen. Für die Sonne zahlen wir nichts. Für jede Kilowattstunde, die aus dem Stromkreis kommt, müssen wir bezahlen. Die Sonne ist gratis. Ja. Also nutzt die Sachen, die die Natur uns schenkt.
Ja. Ja, das sind eh so die zwei Trends, die man beobachtet, nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch innerhalb des Gesundheitsbereichs. Das ist auf der einen Seite so diese, ja, ich nenne es jetzt mal Performance-Gesellschaft gibt, die immer mehr leisten, immer mehr machen, immer noch technologischer sind. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch den Trend, dass immer mehr Menschen bewusst den Weg in die Natur wieder suchen und sich ein Umfeld schaffen, wo es nicht um Performance geht, sondern um Ruhe und Frieden. Und ich finde es eine sehr schöne Lebensmaxime, wieder in und mit der Natur zu leben, in einer Dorfgemeinschaft mit Menschen, die man kennt, wo es einfach passt und schon sich an der Lebensart unserer Vorfahren orientiert, aber trotzdem die Technologie nutzt, wo es Sinn macht. Ich bin trotzdem froh, dass ich hier mein Kabel-Internet habe und mein Strom und mein alles. Ne? Aber ich weiß halt auch, ich kann jederzeit rausgehen und im Garten Gemüse und Beeren ernten oder zur Nachbarn rüber. Also diesen gesunden Spagat finden, das finde ich immer ganz schön.
Ja, wenn es abdriftet, alle Extreme sind nicht gut. Und wir haben extrem viel verloren in den letzten 100 Jahren an natürlichen Ressourcen, die wir gehabt haben. Wir haben schon über Ernährung gesprochen, über Bewegung gesprochen, über die Sonne gesprochen, die Gemeinschaften, das sind alles elementare Dinge. Und ich muss jetzt das noch wieder loswerden. Ich habe ja, vielleicht hast du mal gesehen, eine große Tabelle mit schlechten Dingen, Pestizide und die ganzen Sachen, Ruß in der Haut oder die Endocrine Disruptors, die man sich mit den Kosmetika auf die Haut schmiert. Ja, auch da, Leute, wahre Schönheit kommt von innen und nicht von außen, was man drauf schmiert. Aber alles, was man drauf und draus schmiert, geht nach innen rein. Damit hat sich mein erster Chef habilitiert. Der hat eine Creme genommen, der war Dermatologe, hat eine Creme genommen, hat da eine radioaktive Substanz reingerührt und hatte das hier auf den Arm geschmiert, links. Und nach 2 Stunden hat er rechts Blut abgenommen. Da war plötzlich das, was er auf den Arm schmiert, da drin. Ja, also schmier dir nichts auf die Haut, was du nicht bereit bist, mit dem Löffel zu essen. Es gibt Gott sei Dank jetzt neue Kosmetika, die das berücksichtigen. Aber das ist etwas, was man verhindern kann. Andere Dinge können wir nicht verhindern. Und da muss man eben gucken, wie kriege ich ein Gleichgewicht in die Situation rein, dass ich möglichst viele positive und wenig negative Dinge habe. Wo ich aber auch raus wollte, in dieser Tabelle ist die zweite Spalte, die Dinge, die wir in der Natur immer alle gehabt haben, Tag-Nacht-Rhythmus, Mikrobiom und so weiter und so fort. Und die dritte Spalte sind soziale Aspekte. Da habe ich dann Singen, Musizieren und wer weiß was alles drin. Und dann ist mir voriges Jahr, genau vor einem Jahr, war nämlich auch der Tag der Wiedervereinigung, nicht Wiedervereinigung, der Tag des Kriegsendes. Und da bin ich von einer kleinen Gemeinde angesprochen worden, ob ich denen nicht einen Beitrag schicken wollte, um daran zu erinnern. Und dann ist mir klar geworden, dass in meiner Tabelle etwas fehlt, was für uns Menschen essentiell ist. Das ist der Frieden.
Nehmen wir noch ein Thema, wichtig das zu ergänzen. So Überthema war ja heute auch Sonne und Vitamin D. Und ich beschäftige mich aktuell auch viel mit Augengesundheit, weil die Beobachtung ist, so als ich in der Grundschule war, ist jetzt ein paar Jährchen her, aber da waren in der ganzen Klasse 2 Kinder mit Brille. Na? Wenn man sich heute mal in der Schule umguckt, 50, 60, 70% der Kinder mit Brille. Und die Frage ist, was hat sich verändert? Und das hat wahrscheinlich auch verschiedene Gründe, wenn man sich die genauer anguckt. Aber natürlich ein Riesenfaktor ist das Ding hier, dass wenn man die ganze Zeit so kurzsichtig die Augen arbeitet, dann verkrampfen sich irgendwann die Augenmuskeln und man wird kurzsichtig. Aber ich denke, das hat auch parallel, habe ich mich auch mal gefragt, das könnte doch auch was mit dem Licht zu tun haben, dass wir heute alle nur noch drinnen sitzen und nicht mehr rausgehen. Und es gibt da tatsächlich ein paar ganz coole Studien, die das aufgedröselt haben, wie Sonnenlicht, Sonnenexposition und Kurzsichtigkeit zusammenhängen. Und da gibt es ganz banal so ein paar schöne Studien, die gezeigt haben, wer täglich, ich glaube so die Mindestmenge sind 15 Minuten, draußen zu sein, nicht in der prallen Sonne, auch einfach Licht wahrzunehmen. Die meisten Studien gehen bis zu 40 Minuten, dass dann die Häufigkeit von Kurzsichtigkeit deutlich geringer ist, aber auch die Progression, also wenn schon eine Kurzsichtigkeit da ist, dass die Progression nachlässt oder zurückgeht. Und dann hast du ja vorhin auch mal gefragt, Mensch, das könnte doch auch damit zusammenhängen, wenn man draußen ist, diese weite Sicht, dass es auch die Augenmuskeln wieder trainiert. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Aber da gab es eine Studie in China, die haben sich wahrscheinlich dieselbe Frage gestellt. Vielleicht ist es ja auch das Licht. Und die haben dann tatsächlich mit so Smartwatches getrackt, wie viel Licht ist der Körper ausgesetzt, also Sonnenlicht. Und was ist so der Punkt, ab wo man sagen kann, dass die Kurzsichtigkeit verbessert wird oder weniger häufig auftritt? Und die konnten es tatsächlich so bestätigen, dass auch das Licht einen Mechanismus mit sich bringt. Und auch hier, ich glaube, 15 Minuten war das Mindestding. Wer 15 Minuten am Tag mindestens draußen ist und im Licht ist, hat da weniger Kurzsichtigkeit. Und der Mechanismus, der da diskutiert wurde, war das Dopamin. Dass Dopamin freigesetzt wird, wenn wir in die Sonne gehen. Klar, wir fühlen uns gut. Und dass das Dopamin in den Netzhautzellen das Wachstum anregt, aber auch das Mitochondrienvermehrung anregt. Und die Netzhautzellen sind dann tatsächlich im ganzen Körper die Zellen mit der höchsten Mitochondriendichte. Also sowas finde ich ganz spannend. Da sind wir auch wieder bei Natur. Dass man einfach, wenn man rausgeht, eine weite Sicht hat, in die Sonne geht, dass hier ganz viel passiert. Sowas finde ich spannend.
Ja. Und wenn man das nicht tut, sondern seinem Kind stattdessen eine Brille aufsetzt mit 2 oder 3 Jahren, dann sind das vielleicht 1,5 oder 2 Dioptrien. Und wenn man das Spielchen dann weiter treibt, hier so vor der Nase und ähnliches, dann hat man hinterher, wenn man 30 oder 40 Jahre ist, 7 Dioptrien und ist angewiesen darauf, dass man entweder wie ein Frosch so die Glubschaugen hat oder eben lesen muss oder wer weiß was. Ja, auch da, ich bin bei dir, Martin. Raus in die Natur, sie schenkt uns so, so viele Dinge und verlangt dafür kein Geld ab. Ja, es ist alles gratis, Leute. Nutzt es. Der liebe Gott oder wer auch immer uns gemacht hat, hat das alles so gemacht, zusammengeführt, dass es miteinander funktioniert. Wir sind Teil dieser Welt da draußen. Und was noch dazu kommt, wir haben eigentlich für diese Welt auch Verantwortung. Wir sollten sie nicht kaputt machen. Unser Auftrag ist nicht, die Welt zu zerstören, sondern wir sollten die Evolution fortführen. Aber das ist ein anderes Kapitel, da können wir ein andermal drüber sprechen, was wir da alles falsch gemacht haben.
Da werden wir auch nie fertig, wenn wir da einmal anfangen, würde ich sagen.
Ja, okay. Martin, haben wir noch was ganz Wichtiges? Ansonsten entlassen wir heute unsere Zuhörer mit guten Wünschen in den beginnenden Sommer, in der Hoffnung, dass es einen schönen Sommer geben wird.
Vielleicht noch ein Impuls, wenn mir das noch einfällt. Sonnenexposition stimuliert unser Immunsystem. Ja, stimuliert und aktiviert vor allem unsere natürlichen Killerzellen und unsere Neutrophilen. Das heißt, Menschen, die regelmäßig in der Sonne sind, haben auch weniger Infekterkrankungen, sind weniger häufig krank. Es hängt wieder alles miteinander zusammen. Also die Sonne ist, also ich würde sagen, Sonne ist wie ein Vitamin, lebensnotwendig, sollte täglich konsumiert werden.
Ja. Und sie macht ja auch ein Vitamin, was ja ein Hormon ist. Und wir wissen inzwischen ja wirklich extrem viel. Und wir wissen, dass jede einzelne Immunzelle, wir haben 5, 6 verschiedene, Vitamin D braucht, um einen anderen Botenstoff zu bilden. Die reden über Vitamin D miteinander. Und wenn ich jetzt zu wenig Vitamin D habe, dann können die nicht miteinander reden. Das ist so wie die GSG-5, diese Supereinheit, wenn die über Walkie-Talkie sich unterhalten will und im Walkie-Talkie ist keine Batterie drin. Dann können die nicht verständigen und dann können sie sich nicht organisieren. Und das Immunsystem schlafft ab, wenn es kein Vitamin D hat. Das ist der Grund gewesen, warum zum Beispiel in einem Altenheim in der Schweiz, wo die Covid-19-Pandemie durchschoss, keiner gestorben ist, in einem Altenheim. Daraufhin hat die Kantonsärztin gesagt, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Dann hat sich ein Hausarzt gemeldet und gesagt, nee, das Wunder lässt sich reproduzieren, wenn man den alten Vitamin D gibt. Ich habe auch so ein Altenheim, bei mir ist auch keiner gestorben, weil die alle immer Vitamin D kriegen. Ja, es sind die natürlichen Dinge, wenn man sie dem Körper gibt, dann funktioniert er. Und was noch wichtig ist, je mehr wir dem Körper nehmen von diesen natürlichen Dingen, umso schlechter geht es uns. Je mehr wir ihm davon geben, umso besser geht es uns. Eine große Studie von den Kardiologen, die das gezeigt haben, das Risiko vervielfacht sich, wenn man mit vielen schlechten Dingen unterwegs ist, aber es reduziert sich auch, wenn man die Dinge wieder reintut. Also jeder hat eine Chance, wieder mitzumischen.
Das zeigt aber auch, dass Gesundheit keine Raketenwissenschaft ist, ne? Dass es eigentlich ziemlich leicht ist und alles schon da ist.
Lass uns probieren. Leute, bleibt dran und bleibt der Natur nah und vertraut. In diesem Sinne, Martin, vielen Dank
fürs Zuhören. Danke dir, Jörg. Schönen Tag. Wir sehen uns.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres, langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.